Alle Themen der Motorradwelt und das, was euch da draußen bewegt, in dieser Folge Gasgeflüster, denn wir reden über die Probleme des Alltags, eine sehr gefährliche Situation, die ich auf der Bundesstraße erleben musste, aber auch über die übergeordneten Branchennews, denn die EICMA ist in vollem Gange und so sprechen wir über die wichtigsten Neuerungen auf zwei Rädern, aber auch im Zubehörbereich. Und endlich ist es wieder soweit. Gasgeflüster History, ein weiterer Blick in die Geschichtsbücher. Heute geht es um die ersten Serienmotorräder der Welt. Eine spannende Folge mit vielen Highlights. Unbedingt reinhören. Viel Spaß bei dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Was er mit seinem Bein gerade nicht ausleben kann, weil es immer noch fett eingebunden ist, lebt Michel mit seinem Oberkörper aus, während wir dieses Intro hier abspielen. Wer verpasst hat, warum sein Bein eingepackt ist, dem sei die letzte Folge dringend zu empfehlen. Aber darum soll es jetzt nämlich nicht gehen, denn es ist wieder das blühende Leben und er sitzt tatsächlich im Büro und das hat er schon mal angeteasert, ist eine Geschichte heute wert. Bevor ich ihn jetzt begrüße, mache ich aber direkt aber erstmal weiter, weil heute gibt es viele spannende Themen. Wir gucken auf die EICMA, wir schauen tief in die Vergangenheit, es ist mal wieder Zeit für Gasgeflüster History und vorher haben wir natürlich aber auch noch Probleme aus dem ganz typischen motorradfahrenden Alltag. Und jetzt aber erstmal ein herzliches Hallo in das Ex-Lazarett, weil mittlerweile ist es ja das blühende Leben wieder, nach Darmstadt zu meinem Co-Host Michel. Hallo Michel, schön dich wiederzusehen. Wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich habe ja einen neuen Spitznamen und den propagiere bzw. lebe ich immer noch. Klumpi, der Klumpfuß. Ja, das richtig. Hat nicht nur mit dem Schuh zu tun, den ich jetzt stützenderweise tragen muss. Ich habe ja diese Orthese, von der habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, in der letzten Woche schon erzählt. Nein, mein Fuß wird auch noch regelmäßig sehr dick. Der wird es heute Abend auch wieder sein, weil du ja schon angedeutet hast. Ich bin im Büro, bin aber zum Glück nicht ins Büro gelaufen. Bevor wir diese Geschichte so ein bisschen aufrollen, muss ich aber nochmal darauf hinweisen, was ihr jetzt nicht mitbekommen habt. Jan hat mir die wichtigste Frage gestellt, nachdem er den Aufnahmeknopf schon gedrückt hatte, und zwar fragte er, hast du ein Bier? Und ich habe tatsächlich ein alkoholfreies. Krankheitsbedingt trinke ich nicht ganz so regelmäßig wie sonst, deswegen gibt es wieder mal ein alkoholfreies. Aber an dieser Stelle erstmal Prost, Jan. Ich trinke hier natürlich, danke dir, Augustiner, alkoholfrei. Das hast du mir mit meinen Motorrädern, mit meinem Transporter und meinem Schlüssel, lange Geschichte, unbedingt letzte Folge hören, nach Darmstadt gebracht. Also an dieser Stelle Prost und auf dich und auf die Gesundheit.
So nämlich, Wohlsein. Das Problem ist, ich bin 3 Minuten, bevor wir uns eigentlich verabredet hatten, schon in Termin gesessen, hab das Bier schon mal geöffnet und jetzt ist es einfach leer.
Wie immer, Jan atmet hier Biere ja immer so ein, das ist ja einfach der absolute Wahnsinn. Und ich wundere mich so ein bisschen. Wundern kann ich mich ja gar nicht. Ich weiß ja Bescheid, weil du musst ja auch ein alkoholfreies getrunken haben, denn normalerweise hast du ja, wenn du das erste einatmest, direkt den Schlag im Gesicht. Dein wunderschönes Antlitz sieht zwar ein bisschen müde aus, die Äuglein etwas klein, aber es hat nicht so diesen leichten Karl-Dall-Schlag, den man so bekommt, wenn man so das erste Anfluten des Alkohols hat. Also ich nehme an, du hast auch ein alkoholfreies getrunken oder stehst du inzwischen so gut im Futter, dass du das Bier besser wegsteckst?
Nee, you wish, das wäre irgendwie schön, dann wäre es oftmals nicht so peinlich, aber ich muss tatsächlich jetzt hier nach dieser Aufnahme nochmal ein bisschen was arbeiten und kann es mir gerade nicht rausnehmen, mir hier jetzt einen reinzustellen, aber ist egal, damit sind die Getränkesituationen geklärt, der Stammtisch ist eröffnet, wir sind vorbereitet und jetzt musst du mal erzählen, weil du hast nur angeteasert, dass es eine wilde Story ist, wie du als Klumpi-Klump, Mac-Klumpfuß, von deiner Wohnung ins gar nicht so nahe Büro gekommen bist. Hast du dich wieder auf irgendein Motorrad gesetzt? Hast du jetzt schon so einen Motorroller oder einen E-Scooter? Oder wie? Bist du einfach nur Uber-Premium-Kunde?
Ja, ich habe inzwischen Senator-Status bei Uber, habe ich das Gefühl. Das dachte ich zumindest bis heute Abend. Denn ich bin wirklich wieder mit Uber an die Arbeit gefahren und dachte, aufgrund meiner wirklich positiven Erfahrungen der letzten Wochen oder der letzten 2 Wochen, seitdem ich hier zurück bin, das klappt alles super gut. Und diesmal hätte ich aber erstens mein Handy mehrfach einfach schreiend auf den Boden donnern können und ich habe schon verzweifelt die Option gesucht, in der Uber-App die App zu bewerten und nicht den Fahrer, weil das kannst du ja, soweit ich weiß, nur dann, wenn du eine Fahrt gemacht hast. So, ne? Weil heute ging einfach alles in die Binsen, wie man es sich überhaupt noch vorstellen kann. Ich natürlich so ein bisschen Zeit eingeräumt, weil ich mich auch noch ein bisschen vorbereiten wollte auf die Folge. Ich weiß ja, du hast im Moment gerade sehr viel zu tun. Und ich muss auch dazu sagen, bei mir ist der Schreibtisch auch voll. Allerdings bin ich jetzt halt gefühlt nur noch mit Pupsgeschwindigkeit unterwegs. Ne? Weil wenn du immer zwei Hände in Betrieb hast, weil du ja die Krücken halten musst, ne, damit du halt nicht irgendwie dürmelig durch die Gegend stürzt, ne, ist halt jede Kleinigkeit, einen Kaffee holen, keine Ahnung, den Laptop umarrangieren, die Kamera aufbauen, das geht ja alles mindestens dreimal so lang. Ne? Es ist wirklich katastrophal. So, und deswegen hatte ich mir extra 2,5 Stunden Zeit eingeräumt zwischen ich verlasse das Haus und unserer Aufnahme. So, ne? Uber bestellt, geil, kommt in 5 Minuten. Schon runtergewackelt, ne? Auch so getimt, dass ich halt rechtzeitig unten bin, damit dieser gute Mann nicht vorbeifährt. So, ne? Ich komme unten an, die Zeit sich auf 8 Minuten verändert gehabt. Ich so, was ist los? Okay, Fahrt storniert. So, der nächste Uber-Fahrer kommt, ich sehe ihn, ne? Er fährt quasi bei mir die Straße hoch und wie er auf mich zukommt, guckt er auf sein Display und fährt vorbei. So, ne? Also er war vor mir und fährt vorbei, ja. Ne? Biegt oben rechts ab. Und ich denke, okay, und dann, ich habe das vorher noch nicht gemacht, erstmal geguckt in der App, okay, kann ich irgendwas machen? Du kannst ja den Fahrer direkt kontaktieren, du kannst ihm Nachrichten schreiben, so, ne? Ich habe ihm gesagt, ey, was ist los, warum bist du vorbeigefahren? 3-mal habe ich ihn angerufen, so, ja. Und der halt aber nicht mehr reagiert. So, ich diese Fahrt storniert, so, weil ich einfach eine riesen Krawatte hatte, ne? Geguckt bei FreeNow, also Taxi-App, deutlich teurer, wieder zurück zu Uber. Dann nächste Fahrt gebucht, wer nimmt meine Fahrt an der Adresse? Der gleiche Dödel, der bei mir vorbeigefahren ist, so. Und ich denke, okay, kann ich ihm gleich erzählen, was Phase ist, ne? Und Ankunftszeit, 5 Minuten, 7 Minuten, 9 Minuten. Nein. Ich gucke auf der App, das Auto fährt immer weiter weg. Ich, Alter, was ist los? Das gibt's doch überhaupt gar nicht so, ne? Fahrt wieder storniert. Und dann war ich wirklich so kurz davor zu sagen, okay, ich zahle einfach 50% mehr und nehme jetzt ein Taxi, weil da kann ich mich in Anführungsstrichen drauf verlassen, so, ne? Dann aber, ja, ich habe ja im Moment nicht so viel Zeit, also nicht so viel zu arbeiten, weil ich ja keine Gelegenheit habe, irgendwelche Geschichten groß zu machen. Ich habe ja nur das, was ich quasi so abarbeite. Ich habe gedacht, okay, sei ein Sparfuchs. Ich versuch's nochmal. Ne? Und dann hat dann auch in Anführungsstrichen alles gut geklappt. Und auf diese Geschichte wollte ich jetzt nämlich eigentlich hinaus, weil es total witzig ist. Ich bin jetzt das zweite Mal mit dem Uber gefahren. Und wenn du halt mit Krücken und diesem riesen Klumpschuh unterwegs bist, ne, also erstens sind ja immer alle super hilfsbereit, ne? Also es ist, die Leute haben Geduld und sind super nett und zuvorkommend, egal wo du bist, ne, ob das jetzt in der Bahn ist oder beim Burger King, alle super freundlich, ne? Der Typ auch aus dem Wetter, soll ich helfen? Ich so, nee, geht, okay, alles klar. Reingehüpft so, ne? Und dann hat losgefahren und ich so gemeint, ja, wie er die Geschichte erzählt mit dem Uber-Dude, ne? Und da sagte er, ja, das kann bei uns passieren, weil wir nicht sind wie Taxifahrer. Das heißt, in München ist das vielleicht nicht so ein großes Problem, aber wenn die bei uns in der Region unterwegs sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass du zum Beispiel einen Fahrer aus Offenbach hast oder aus Frankfurt oder aus Wiesbaden, der halt eine Fahrt angenommen hat, weil die ja quasi immer sofort zugelost werden, wenn sie irgendwo in der Nähe sind. Ne? Das heißt, sie sind halt oft in der Region unterwegs oder in einem Ort, in dem sie sich gar nicht gut auskennen und dann passieren halt so Geschichten wie vorher. Ne? Und irgendwann meinte du, ey, sag mal, ich habe noch gar nicht gefragt, wieso bist du denn eigentlich verletzt? Ne? Und dann habe ich diese Geschichte erzählt und jetzt kommt's nämlich tatsächlich. Er meinte, oh, das kenne ich. Ist mir auch schon passiert. Ich bin früher auch Motorrad gefahren, aber ich hatte einen Unfall und der hat dann dazu geführt, dass ich das Hobby mehr oder minder an den Nagel gehängt habe. Ich so, ja, komm, erzähl doch mal. Und dann meinte er, hat sich dann noch vorgestellt, er ist der Fahrrad. Ich so, ja, servus Fahrrad, grüß dich. Er so, ja, ich bin mit einem Motorrad unterwegs gewesen und du glaubst es nicht, mir hat jemand die Vorfahrt genommen. So, ne? Und meinte, ich habe noch Glück gehabt, bin drüber gesegelt, aber er ist wohl mit dem Gesicht so in Teilen aufgeschlagen und hat sich dabei den Kiefer gebrochen und hat gemeint, ich musste halt einfach 6 Wochen lang mit zugenähtem Mund quasi mich ernähren und meine Frau musste mir immer das Essen pürieren, so, ne, ich meine, ich habe halt nur so ganz dünnen Schlitz gehabt, so, ne, wo ich halt den Strohhalm reinführen konnte und mich ernähren und das war für ihn so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, er fährt halt einfach nie wieder Motorrad, mal abgesehen davon, dass seine Frau gesagt hat, ja, ich besuche dich sehr gern auf dem Friedhof, aber das mit dem Motorrad, so, das machen wir nicht mehr so, da war das Motorrad.
Alter, aber vor allem, jetzt stell dir mal vor, also, es ist natürlich ein dummer Spruch, aber er hat dahingehend schon eine Validität, wenn dir nach dem Sturz, wenn du dich irgendwie beschwerst, könnte man sagen, Michel hätte schlimmer kommen können. Und jetzt nimm mal uns zwei und überleg mal, und wir haben schon auch viel Blödsinn mit dem Motorrad gemacht, man würde uns für 6 Wochen den Schnabel zu nehmen. Ey, das würden wir nicht aushalten. So, ja, das ist ja der Bewegungsdrang und so weiter am Arsch, so Uber-Fahrer darüber aufregen. Okay, aber wenn wir uns über den Uber-Fahrer am Ende noch aufregen müssten und dann nicht darüber reden könnten. Junge, es wäre ja Katastrophe.
Katastrophe. Aber an der Stelle nochmal Grüße, wie jetzt gesagt, raus an Farid. Vielen Dank dafür. Der hat mir dann gemeint, sag mir, wo du hin bist. Ich fahre dich überall hin. Hab mich dann, deswegen habe ich auch dieses Beispiel mit dem Burger King gebracht, so, ne? Direkt vor die Tür vom Burger King gefahren, obwohl es gar nicht die Adresse gewesen wäre, so, ne? Und war super nett und super freundlich. Also da, nachdem ich halt zweimal heute ins Klo gegriffen habe mit den Jungs, die dritte Erfahrung, alle guten Dinge sind drei. Und das war dann wirklich wieder so ein Highlight-Dude. Super nett, super freundlich, super offen. Also es war total verrückt.
Ich drück dir jetzt einfach nur die Augen, weil die Rückfahrt wird hier ja nicht vor 10 Uhr stattfinden. Wir nehmen hier am Mittwochabend, Spätabend auf. Und wenn es dann eh schon so wenig Uber-Fahrer geht, dann wird es wahrscheinlich die schöne späte Nachtzulage im klassischen Taxi. Alles für Gasgeflüster. Ihr könnt uns was Gutes tun und Michels Taxirechnung wieder ein bisschen erleichtern, indem ihr in unseren Gasgeflüster-Shop geht. Da muss man nochmal dazu sagen, schaut da mal vorbei, weil es sau viel passiert. Wir haben jetzt ab dem 15. November außerdem eine Special-Aktion. Wir haben einen Beanie, den gibt es nur zur Weihnachtszeit. Also so eine Mütze mit Gasgeflüster-Stick. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon auch gesagt. Kauft den, dann kann sich Michel einen kleinen Teil, 4 Euro davon, für die Taxirechnung nehmen, erfreut sich, und alle, die zur Gasgeflüster Weihnachtsfeier am 6. Dezember in Darmstadt kommen, können uns erstmal noch eine Nachricht schicken, und wenn die dann den Beanie aufhaben, kriegen sie von uns ein Bier ausgegeben. Das als Sonderaktion. Und in dem Gasgeflüster Shop gibt's einfach mittlerweile richtig, richtig viele Sachen. Auch deine I Love Road Racing Kollektion, also für alle, weil sich gerade auch in unserer Community viel getan hat, mit Blick auf die nächste Saison, ein attraktives Angebot, dort mal reinzuschauen. Thema Unfall, kann ich noch was erzählen, und so Thema auch Motorradprobleme, wie sie jeder vielleicht kennt, oder das hoffentlich nicht. Das habe ich nämlich in der letzten Folge gar nicht erzählt. Meine lange Rückreise aus Bosnien bedeutete ja auch irgendwie 8 Stunden am Stück auf dem Moped sitzen, und es wurde richtig zapfig kalt und dunkel, und ich war tatsächlich auf den letzten Kilometern vor meinem Hotel komplett durchgefroren. Richtig steif. Du hattest dir das Moped mit Sitzheizung und Griffheizung gesichert. Ich saß da, hatte mir extra noch im Supermarkt Klohandschuhe, also diese Gummihandschuhe gekauft.
Das sah ja wirklich aus wie für Halloween vorbereitet. Du hast ja so ein Bild geschickt, wie du das im Hotelzimmer vorbereitet hast. Und ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, weil die ja, als du das fotografiert hast, schon über die Motorradhandschuhe gezogen waren, ne? Und es sah halt einfach so aus, original, als hättest du irgendjemand die Hände abgetrennt. So, ne? Da lagen halt diese, also die sind halt auch in diesem Klohandschuh Fleischfarben, glaube ich, kann man sagen.
Ja,
ne?
Ja, rosa so war die, da habe ich schon Wert drauf gelegt.
Aber
ja,
auf diesem Bild sah das halt einfach so creepy aus, und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die Leute gedacht haben, die dich damit halt einfach auf der Autobahn gesehen haben. So, ne?
Also, ja, es kam dann ja gar nicht so weit. Der Hintergrund war ja der, ich hatte solche leichten Motorradhandschuhe, also wirklich sehr, sehr leicht, die aber nicht wasserfest waren, und es war potenziell Regen vorausgesagt. Da dachte ich, ey, wenn ich 8 Stunden am Moped sitze und nach einer halben Stunde sind die Handschuhe nass, so gelitten, da wirst du ja deines Lebens nicht mehr glücklich. Und da habe ich gedacht, okay, was ist der Quickfix? Und habe halt gedacht, so, ich kaufe mir solche Klohandschuhe, die ich drüber ziehe, Gummihandschuhe. Die gab es aber maximal in der Größe L. Und jetzt habe ich relativ große Hände, oder sagen wir mal so, lange Finger, so fleischig sind die irgendwie gar nicht. Aber habe schon irgendwie auch Handschuhgröße 11 oder so, wie man das auch irgendwie misst, beziehungsweise XL in den klassischen Handschuhen. Und da ein L-Gummihandschuh drüber war schon mal irgendwie erstmal schwierig. Von der Babs habe ich den Tipp bekommen, die zu föhnen, damit sich das weitet. Auch so bekloppt, Alter. Dann stehe ich da in Bosnien nach irgendwie einem ganzen Tag Enduro fahren, auf dem Klo, habe meine Motorradhandschuhe an, da drüber die Gummihandschuhe, die rosafarbenen, die eigentlich fürs Klo sind, und stehe da mit dem Föhn drüber und föhne die, damit die halt nicht dir komplett alle Blutbahnen in den Händen direkt kaputt drücken. Naja, auf jeden Fall zurück zur Story und potenzieller Unfallquelle. Bin ich halt ohne diese Gummihandschuhe gefahren, weil es trocken geblieben ist, aber es war halt einfach saukalt. Es waren irgendwie 2-3 Grad oder so, als ich dann abends im Dunkeln in der Nähe von Ljubljana ankam und dann auch einfach kein Gefühl mehr in irgendwas gehabt, so. Gleichzeitig irgendwie mir mit Cardo die Mucke im Helm weggeballert, um irgendwie da dran zu bleiben. Komm nach Ewigkeiten von der Autobahn runter und bin an so einer T-Kreuzung, will also auf so eine Bundesstraße auffahren, nach links abbiegen. Und jetzt hatte ich ja meine Xi Jinping, also die FC CF Moto, sowas, mit viel Koffern, die hat schon ordentlich was gewogen und so. Und an dieser T-Kreuzung war unnormal viel Verkehr. Also ich stand da bestimmt 1,5 Minuten und dann denke ich so, oh, jetzt kommt die Lücke. Und stand da total zugefroren und roll auf die 1,5 Meter auf die Straße und würg ab.
Mhm.
Und diese Lücke war aber assi kurz. Es war nicht der Moment, wo du abwürgen kannst. Und dann habe ich panisch mit den Füßen auf dem Boden noch weiter gestrampelt und den Anknopf wieder gedrückt, um da voranzukommen. Das Auto, das von links kam, halt voll in die Eisen so. Und ich dachte mir so, fuck. Also wie ungeil könntest du ins Gras beißen? So, ne? Und das sind so die Momente. Ich bin ja manchmal so ein bisschen im Modus, dass ich denke, hey, haben wir schon öfters drüber gesprochen. Zum Glück habe ich die jungen Jahre irgendwie überlebt. Und mittlerweile hast du schon relativ viel Sicherheit bzw. Risiko auch einfach in der Gashand. Also wenn du halt nicht mit 160 über die Auto oder über die Bundesstraße ballerst, an der Kreuzung vorbei, wo dich potenziell jemand beim Linksabbiegen übersieht oder sonst was, und mit Gehirn fährst, senkst du das Unfallrisiko schon mal enorm. So. Natürlich kann immer mal irgendwo Öl sein, Sand liegen, wie auch immer, du rutscht weg, wie auch immer, aber du kannst gewisse Risiken ja grundsätzlich schon ausschließen. Aber den Faktor Mensch und Fehler und eine Unaufmerksamkeit kannst du halt immer mal haben. Und das hat mir das wieder bewusst gemacht. Das war so ein maximal ungeiles Gefühl. Ich habe mich richtig erschrocken. Bin dann die letzten 2 Kilometer so nach Hause gekrochen, weil ich das erstmal im Kopf so dachte, so, fuck, Alter. So, du rollst hier auf die Kreuzung, wirkst ab, weil du einfach nicht, also erstmal nicht locker warst, weil deine Hände halt total verkrampft waren, weil es einfach viel zu kalt war. Hab den Motor nicht richtig gehört, weil ich halt Mucke laufen hatte. Kannst jetzt sagen, ja, selbst schuld, aber bei 8 Stunden so, sorry, lief halt einfach. Und keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal abgewürgt habe, so, weiß ich nicht. Aber einfach so ein Fehler war echt massiv ungeil. Hast du sowas schon mal erlebt?
Ja, ich kann mich jetzt nicht akut an eine spezielle Situation erinnern, aber das passiert natürlich schon immer wieder mal. Und da wird mir halt auch wieder bewusst, wie dankbar ich darüber bin, dass so viele andere Verkehrsteilnehmer einfach sehr aufmerksam sind, ne? Also genauso wie mir das vielleicht auch ein bisschen durch das Motorradfahren inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen ist, ne, dass wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auf dem Fahrradfahren zum Beispiel, ne, wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist und fährst halt irgendwo eine Straße runter, ne, du scannst ja, also ich mach das mit so, ne, ich scanne immer auch die Autos, die rechts am Rand stehen, ne, also sitzt da jemand drin.
Eine Tür auf und du bist am Arsch, so.
Ja. Genau, so, ne, weil du fährst ja mit dem Fahrrad relativ zügig, so vielleicht nicht ganz so schnell wie mit dem Roller, aber schon, aber normalerweise ein bisschen mehr Richtung Rand, nicht ganz so mittig wie mit dem Motorrad, so. Und durch dieses Motorradfahren glaube ich, dass viele von uns so ein Bewusstsein dafür bekommen haben, einfach viel mehr auf den umgebenden Verkehrsraum zu achten. Und ich denke, dass man, wenn man regelmäßig Motorrad fährt, vielleicht so ein bisschen ein besserer Fahrer ist. Also gar nicht mal im Sinne von, dass du Sachen besser unter Kontrolle hast, ne, oder jetzt irgendwie der Geilste oder der Schnellste oder was auch immer, sondern einfach aufmerksamer, ne, weil es halt immer in Anführungsstrichen um was geht. Ich habe witzigerweise heute den Artikel fertig geschrieben über die CEF Moto und die Voge. Und die Voge hat ja so diesen Totwinkelassistenten, ne, der ja so ein bisschen semi-optimal funktioniert hat. Und da fiel mir das wieder auch ein, das habe ich dann in Anführungsstrichen auch so eingestreut. Egal, was du mit dem Motorrad machst, ne, immer Schulterblick, immer. So, ne? Ich mache immer eine sehr ausgeprägte Drehung, einfach um mich da nochmal hin in diese Richtung zu versichern. Und jetzt aber wieder zurück zu dieser Situation, ne? Dass es da nicht geknallt hat, obwohl die Lücke so klein war, liegt ja auch maßgeblich mit an der Aufmerksamkeit, die die andere teilnehmende Person da in dem Moment mitgebracht hat, ne? Die hat halt nicht gerade aufs Handy geguckt oder irgendwie mit dem Kind hinten oder irgendwie am Radio rumgespielt oder Zigarette angezündet oder was auch immer, was du halt so machst, ne? Baguette reingestopft, so, ne? Sondern war halt einfach auf Zack. Und der verdankst du ja quasi diese glückliche Fügung, dass halt in dem Moment nichts passiert ist, ne? Mhm. Und an dieser Stelle eben nochmal der Appell an euch da draußen und auch an uns, ne? Es ist inzwischen Usus, dass man mit dem Handy mal rumspielt, egal ob das jetzt quasi lesen, schreiben, Sprachnachrichten schicken oder was auch immer ist oder mal schnell den Instagram-Status checken, whatsoever, ne? Macht das lieber nicht. Jan hat es gerade beschrieben, es gibt halt einfach Situationen, die, ja, da kommt es auf jede Zehntelsekunde an. Und Aufmerksamkeit ist halt einfach das wichtigste Gut in der Situation, so, ne? Fahrt umsichtig.
Ist so. Und da könnte der Verkehr von links, Jan, der wäre ja nicht mal schuld. So, ne? Ich bin da in eine kleine Lücke reingefahren, es war mein Fehler. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ist dein Fehler, ich halt weiter drauf, bist halt ein Arsch, so. Oder du bist halt aufmerksam. Sei es drum, aber vielleicht, um diese Story noch abzurunden mit meiner Rückreise, habe ich noch so 2 Themen, die ich hier mal so als Motorradprobleme mit dir auch teilen wollte. Und vielleicht erkennt ihr euch da so ein bisschen wieder. Es geht um Grenzübertritte und auch Mautzahlen oder halt auch nicht zahlen. Schauen wir mal.
Jetzt Grenzübertritt ist im Sinne von, ich überschreite eine Ländergrenze oder eine moralische oder körperliche.
Okay. Also erstmal muss ich das nochmal erzählen, das war so geil, Mann. Da bin ich von Bosnien nach Kroatien und das ist natürlich noch eine klassisch harte Grenze. Ist nicht so wie geil EU, Schengen und so weiter, sondern du musst hier wirklich mit Pass, bla bla bla. Und ich meine, als Europäischer oder als Euro-Bürger sozusagen hat man ja echt immer noch ein ganz faires Ding. Andere werden da weiter hops genommen. Aber es war einfach so geil. Da fährt vor mir jemand mit dem kroatischen Kennzeichen, steht da an der Grenze, gibt seinen Reisepass darüber und irgendwie sind da halt auch 20 Euro mit dabei. Der Reisepass kam zurück ins Auto, die 20 Euro nicht.
Wie hast du das eigentlich so genau erkannt, dass da 20 Euro
drin sind? Ich war direkt hinter dem und sehe, wie er halt, der hat so den Reisepass gehalten zu und hatte dann aber noch zwischen Daumen und Reisepass, mit dem Daumen hat er den gehalten, waren einfach gnadenlos 20 Euro. Und die hat er dann so rübergegeben kurz und der andere hat aber auch die Hand dann so direkt so drüber. War einfach so wie aus irgendeinem schlechten Agentenfilm so. Ich dachte mir so, okay, ist klar, also keine Ahnung, was da passiert, aber stabile Nummer. Vielleicht war es auch einfach, hey, für die Kaffeekasse, gell? Also, oder hier ist nur eine Spende für Brot für die Welt. So.
Ja. Nehme ich jetzt mal. Also, es ist irgendwie komisch, ne? Weil in Kroatien haben sie ja Euro, so, und im Sinne von, der profitiert. Also, war das quasi noch bei der Ausfahrt oder bei der Einreise? Also, quasi Ausfahrt Bosnien oder Einreise Kroatien?
Boah, da fragst du mich. Ich glaube, es war bei der Ausreise Bosnien.
Ah, okay. Weil für die Bosnier macht das vielleicht mehr Sinn für den Bosniaken, ne? Weil der Kroate kriegt die Euro ja bezahlt, da ist der Lebensstandard eh höher. Also wisst ihr es nicht. Aber was sehr witzig war, das fällt mir nämlich auch ein. Wir hatten ja die Motorräder für die Rückreise ja auch aufgrund der Tatsache zugelost, dass ich ja für die Vogue keinen internationalen Versicherungsschein hatte und keine offiziellen Papiere. Ich hatte ja nur
die Kopie der Vorderseite des Fahrzeugscheins, war alles,
was wir hatten. Ja, genau. Genau. So, das haben wir aber tatsächlich erst festgestellt, als wir an der bosnischen Grenze zur Einreise standen. Vorher haben wir nicht reingeguckt. So, ne? Ich habe gedacht, okay, es sind ja die Papiere da, so, dann hast du es bekommen, ne? Und dann, okay, krass. Naja, so, ne? Und raus aus Europa ist ja jetzt nicht so ein großes Problem. Ohne Papiere rein nach Europa. Ja, eher so ein Ding, ne? Und dann habe ich halt überlegt, okay, also ich habe auch überlegt, keine Ahnung, Kohle, aber das ist irgendwie so eigenartig. Und was habe ich dann aber gemacht? Dann fiel mir halt ein, ich habe ja einen Presseausweis. So, ne? Und habe dann quasi meinen Presseausweis, meinen Personalausweis und die, in Anführungsstrichen, Kopie des Fahrzeugscheins quasi in die Söhle gelegt und habe den das halt reingelegt, so, ne? Und der nimmt das Ding und fragt, hä? So, er hat halt überhaupt gar nicht gecheckt, was das soll, logischerweise. Ich hatte auch noch nicht gefragt.
Ja, aber da warst du auch geklärt, so, ich hab nicht einmal den Fahrzeugschein gezeigt. Einmal mal Perso, alles klar, tschö.
Ja, ist es da nicht immer Fahrzeugpapiere und Personalausweis? Nee.
Mit deiner Verbrecherfratz schon, aber mein sympathisches Grinsen,
kein Problem. Aber bei der Einreise nach Bosnien haben wir beide Papiere abgegeben. Da haben die ja noch aufgeschrieben. Stimmt,
die haben
ja
auch die Kennzeichen. Da haben wir ja sogar unser Kennzeichen abgeschrieben.
Die haben ja sogar die Kennzeichen. So, ja, genau.
Bringt mich zum nächsten Punkt. Also, Leute, Ein- und Ausreise, aufpasse. Mir ist ein weiterer Fauxpas unterlaufen. Ich bin nach Slowenien reingefahren und ich bin noch nie in Slowenien Autobahn gefahren. Bin jetzt 2 Jahre mal mitgefahren, weil ich ja sowohl letztes Jahr mit Ricola zurück aus Bosnien gefahren bin und davor mit dem Franz Kirchbichtlal oder so durch und beide Male saß ich auf dem Beifahrersitz und hab einfach gechillt und das Leben Leben sein lassen. Und da sind wir halt ab und zu angehalten an solchen Mautstationen, haben halt irgendwas gezahlt. So. Und so bin ich den ersten Tag nach Slowenien reingefahren und dachte so, ja, ist klar, easy, werde ich schon irgendwie zahlen. Mhm. Und fahr dann abends runter von der Autobahn, denke ich so, jetzt kam ja überhaupt keine Station, wo ich irgendwas zahlen soll. Ah, egal, kümmere ich mich morgen drum. So, natürlich nicht weiter gekümmert. Am nächsten Morgen fahre ich los, fahre auf die Autobahn, sehe beim Auffahren irgendwie so ein Schild mit irgendeiner Vignette. Ich denke so, fuck. Nächste Ausfahrt, direkt wieder runter, gegoogelt. Ja, das geht halt alles komplett digital. Nix hier irgendwie so an so Mautgebühren zahlen, wie irgendwie in Frankreich, Italien oder sonst wo. Fuck. Und das war richtig bitter. Und vor allem dann mal die Kurzanalyse reingeschmissen. Wenn sie dich erwischen, 300 bis 800 Euro, wenn du keine Vignette hast.
Boah, das ist halt sportlich.
Es ist richtig bitter. Sportlich. Und vor allem, es geht um die 8-Euro-Vignette oder so. Also es ging mir nicht darum, mit irgendwie Kosten zu sparen. Die habe ich mir dann natürlich ganz schnell gekauft. Mal sehen. Habe jetzt eine ChatGPT-Analyse gemacht. ChatGPT rechnet das Risiko, dass die mich drankriegen, 40 bis 60%. Fuck mal.
Boah, das ist happig. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich irgendwann in Kürze Post bekomme von aus Österreich von CF Moto, beziehungsweise eine E-Mail im Sinne von, hey, was haben sie denn da gemacht? Wir haben dir hier vertrauensvoll dieses Motorrad übergeben und du bist hier quasi Zoll- und Vignettenpreller. Das geht ja mal gar nicht. Aber da fällt mir ein, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erzählt, in Ungarn ist mir das ja mal passiert. Und da hatte ich ja eine Vignette. Da hatte ich für mein Fahrzeug die entsprechende Vignette gelöst, aber damals noch bei dem Peugeot Expert, den gibt es ja quasi als Kastenwagen und als PKW. Und die Tonnage quasi ist aber die gleiche, ne? Und ich hatte die PKW-Variante gebucht. Das sind, keine Ahnung, 2 Euro Unterschied, ne? Und das wird dort auch über die ASFINAG, ich glaube ASFINAG ist das auch, ASFINAG ist das, glaube ich, die Institution, die dahinter steht, ne? Alles digital überwacht. Und ich habe tatsächlich für 7 Tage eine Vignette gebucht, bin am ersten Tag rein, am 7. wieder raus und habe für beide Vergehen, also sowohl beim Reinfahren als auch beim Rausfahren, jeweils 180 Euro Strafe bekommen, weil ich ja quasi das doppelt genutzt habe. Obwohl es der gleiche Zeitraum war, obwohl es die Vignette eigentlich bezahlt war, nur um 2 Euro ging. Das war ja damals eine richtig, richtig wilde Geschichte.
Also extrem bitter mit der Vignette, aber um das Thema vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen, auch mit dem Vignettenkauf, vielleicht auch nochmal die Frage, und das kennt wahrscheinlich auch jeder und jeder da draußen, die schon mal im Ausland war, Mautstationen und so weiter, dort bezahlen, wenn du das vor Ort machst und Felbertauern-Tunnel, wie auch immer, da kannst du ja zwar vorher auch so eine Vignette lösen, digital, die habe ich mit dem Auto, da kann ich einfach mal durchfahren durch die Schranken. Mit dem Motorrad weiß ich gar nicht, ob das geht, weil du das Kennzeichen hinten hast. Wäre mal interessant herauszufinden. Aber hast du für dich schon so einen Modus operandi quasi, wie du potenziell an diese Station gehst? Stresst dich das? Weil ich finde es schon irgendwie mal anstrengend, wenn du da mit dem Motorrad angefahren kommst, hast deine Handschuhe an, jetzt labert der Typ schon, sagt irgendwas so, ja, hier 6, 7 Euro, keine Ahnung was. Dann muss ich mal schnell die Handschuhe ausziehen, dann muss ich irgendwie an meinen Geldbeutel. Dann muss ich irgendwie die Sachen hinmachen, keine Ahnung, find's irgendwie immer ultra ätzend und hab da nicht so ganz die Ruhe, so voll entspannt da alles wegzupacken. Führt dazu, die Belege, die ich dann an Michel schicken musste, sind zum Teil einfach ultra zerknittert, die hätte ich einfach nochmal tanken müssen, weil ich die halt irgendwie so in die Jackentasche reingeknallt hab. Aber wie ist so dein Vorgehen? Hast du auch irgendwie dann immer so Bargeld da, bezahlst du mit dem Handy, wie auch immer, wie machst du's?
Ja, mir geht's ähnlich wie dir. Ich fühle mich dann auch mal so mega gestresst, vor allen Dingen, weil du ja weißt, dass du, wenn du mit dem Auto, mit dem Bus oder mit dem LKW irgendwie da durchfährst, dann geht das ja so ruckzuck, ne? Die kommen da irgendwie leichter ran, die müssen nicht rummachen, die legen vielleicht einfach nur die Kreditkarte raus, die halt eh irgendwo griffbereit ist, so, ne? Und es ist eher so dieser rückwärtige Verkehr, sondern die Leute, die hinter mir in der Schlange stehen, in Anführungsstrichen, die mich da auf eine gewisse Art und Weise stressen, weil meistens sind die Leute an diesen Mautstationen ja tiefenentspannt. Ich hatte eine in Kroatien, da gibt's ja auch sehr, sehr viele Autobahn-Mautabschnitte, die halt einfach ultra unfreundlich war, wo ich gedacht habe, was ist eigentlich mit ihr los, ne? Die hat genießt und ich fahre da hin und denk, naja, jetzt sage ich irgendwie noch Gesundheit, und dann hat die aber schon so komisch geguckt und die, keine Ahnung, spaßbefreites Leben, keine Ahnung, ob es da irgendwie nur saure Sachen zum Essen gab, das war ganz komisch. Und da war das einzige Mal so die Erfahrung, dass jemand ja nicht so zuvorkommt war gegenüber dem Motorradfahrer. Weil meistens, Stichwort Tunneleingang, war ja auch bei uns auf der Reise so, wo dieser am ersten Tunnel in Österreich, ich weiß gar nicht genau, welcher das jetzt gewesen ist, der ältere Herr gesagt hat, komm, lass dir Zeit. So, ne, ich sitze ja hier, sitze im Warm, gar keinen Stress. So, ne, wenn du 5 Minuten brauchst, auch in Ordnung. Ja, also man macht sich da, glaube ich, einfach immer mehr Druck. Ist ja auch, wenn du jetzt irgendwie an der Tankstelle bist zum Beispiel, ne? Aber auch, witzige Geschichte, Tankstelle. Wir haben ja noch diese Motorräder nach Unna gebracht, ne, in die Süburger Redaktion. Und es war halt auch irgendwie nass. Ich bin da mit den Krücken unterwegs und wir haben das Auto getankt und hinten waren die Motorräder, die mussten natürlich auch noch getankt werden, so, ne. Und mein Bruder ist gefahren, dann rüber auf die andere Seite und da stand ein Typ mit dem Motorrad, ne. Und mein Bruder kommt mit dem Transporter hinten an, ich stelle mich mit den Krücken daneben. Und eigentlich war offensichtlich, okay, wir wollen jetzt da an seine Zapfsäule zum Tanken, ne? Und der hat sich halt einfach überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, ne? Also, es war einfach verdammt nochmal der langsamste Ingo, den ich in meinem Leben je gesehen habe. So, ne? Wie, keine Ahnung, als wenn du jeden Finger einzeln anziehst beim Handschuh überstreifen. Was ist los mit dir? So. Ja. Alter.
Und ich denke, da kriege ich aber auch einen Hass.
Da kriege also so, ich eine Krawatte, habe ich gehabt.
Ich nehme mir da auch immer so, ich gehe dann da hin, schiebe mein Motorrad sofort weg und ziehe dann erstmal Helm und so weiter, auch wenn ich sehe, dass da andere sind, wenn kein anderer da ist, lass mir da irgendwie auch die Zeit. Aber so, da kriege ich einen Hass. Was soll das so? Ganz ehrlich, gibt Kelle gar kein Verständnis für diese Langsamkeit irgendwie dahinter. Wobei ich da noch eine andere Anekdote einschießen muss, was mich auch so massiv abfuckt ist, du gehst tanken, so, und lässt halt deinen Helm auf und willst bezahlen. Und so, du hast das Geld schon in der Hand. Es ist komplett obvious, dass du hier jetzt nicht klaust, dass du jetzt hier keinen Diebstahl begehst, ja. Du kommst durch die Tür rein, latscht direkt zur Kasse. Du gehst auch nicht in irgendein Seitenregal und steckst dir noch kurz irgendeine Gummibärenpackung oder sowas rein, ja? Sondern gehst da straight hin. Und dieses Jahr wieder passiert, scheißt mich einer an. Ja, Helm zieht man normalerweise aus in der Tankstelle. Kein Hallo, nix. So, und ich denke mir einfach so, also ich habe zu dem auch gesagt, ja, das ist aber auch das letzte Mal, dass ich hier jemals wieder bei Ihnen tanken werde, so. Weil ich mir einfach dachte, ey, selbst wenn, vielleicht gab es ja einen Anlass. Man weiß ja nicht, man steckt nie in den Leuten drin, ne? Vielleicht hatte der irgendein Problem, vielleicht gab es einen Überfall von irgendjemandem im Helm, bla bla bla. Selbst wenn, dann kann man doch dann sagen, hallo, dürfte ich Sie bitten, das nächste Mal den Helm abzuziehen, wenn Sie hier zum Bezahlen reinkommen? Wäre ja eine faire Ansage so. Wenn ich dann blöder Assi bin, würde ich sagen, warum? Aber wahrscheinlich würde ich reagieren, alles klar, mache ich das nächste Mal so. Weil es ist ein Laden, ist okay. Aber mich einfach ohne Hallo anzukacken so, dem hätte ich am liebsten ein Päckchen auf die Theke gesetzt. Egal. Das sozusagen zu den Problemen der Motorradfahrenden, die ihr vielleicht auch da draußen kennt. Jetzt geht's ans Eingemachte, nämlich zum einen
Motorrad. Einen Punkt habe ich noch. Genau, ja, einen Punkt habe ich noch. Während du das jetzt erzählt hast, ne, mit diesem Haufen auf die Theke setzen von der Tankstelle, fiel mir was ein, was damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Also die Vorstellung ist natürlich wild, ne, dass man mal so richtig seinem Ärger Luft macht, auf eine gewisse Art und Weise. Aber mir fiel eine Nachricht ein, die mich heute im Uber erreichte, während ich hier auf dem Weg zur Aufnahme war. Und zwar hat uns Timo geschrieben, der eine witzige Auffälligkeit in unserer Podcast-Historie entdeckt hat. Und zwar schrieb Timo: Ich bin gerade über einen witzigen Funfact gestoßen zum aktuellen Gesundheitszustand von Michel. In Folge 143 erzählt er von seiner ADAC-Plus-Mitgliedschaft und nennt das Beispiel in Bosnien beim Enduro-Fahren das Bein verdrehen. Am bei der Screenshot zur Folge, liebe Grüße Timo aus Büdingen. Ja, und ich konnte mich natürlich, mich nicht mehr daran erinnern, dass wir das gesagt haben. Also ja.
Ja, aber selbst prophezeit. Und wir haben ja wirklich 3 Tage, bevor wir nach Bosnien gefahren sind, mit Professor Dr. Klodwig, Nachname habe ich vergessen, und Co. die Aufnahme
Kirchhoff
gemacht. So, ja, was passiert im Worst Case? Und haben diese Aufnahme gepackt, fertig gemacht und so weiter, sind nach Bosnien gefahren und du brichst dir das Bein. Auch einfach dumm, ey, aber egal.
Ein Themenkomplex abgehakt und wir hatten es vorhin ja schon mal davon. Alle guten Dinge sind 3. Wir starten nämlich gerade in die 3. Aufnahmerunde für den heutigen Podcast, weil mich effing O2 sowas von hängen lässt und meine Vertragsverlängerung steht an, mal wieder. Und nachdem die mich schon ungefähr 100 Mal angerufen und belatschert oder versucht haben zu belatschern, dass ich da verlängern soll, ist jetzt nach dieser Erfahrung wohl heute die Entscheidung gefallen, dass ich dort nicht verlängern werde. What the F? Ich kann es einfach nur sagen, wir müssen ja ein bisschen auf unsere jugendlichen Zuhörenden achten, dass wir nicht hier so viel rumfluchen. Deswegen wird das jetzt hier nur von Effing gesprochen werden. Auf jeden Fall bin ich richtig abgeäfft, weil hier ständig diese Sache abkackt. Ich glaube, das kann man so sagen. Und wir hier im Epizentrum, beziehungsweise in der Metropolregion Darmstadt, Frankfurt leben, ne, überall 5G propagiert wird und ich kann weder zu Hause richtig telefonieren, mitten in der Innenstadt, noch im Büro hier richtig surfen. Ich bin einfach nur abgeäfft. So, Freunde. Aber, Jan, dein milde, lächelnder Gesichtsausdruck bringt mich ja direkt wieder runter und ich ergebe wieder, nicht ergebe, sondern übergebe das Wort wieder an dich, denn du wolltest ja den nächsten Themenkomplex jetzt hier einläuten und bitte, lass uns wieder über Motorräder reden.
Schöner kann es nämlich in dieser Podcast-Folge dann eigentlich auch gar nicht mehr werden. Wir machen einen Blick in die Zukunft, denn es ist wieder soweit. In der italienischen Metropole rund um Mailand trifft sich das Who is Who der Szene zur alljährlich stattfindenden EICMA, um Modellneuerungen, Branchennews und so weiter auszutauschen. Die Live-Ticker der Motorradmagazine laufen heiß. Wer hat sie noch nicht gelesen? Ich. Und im Anschluss an diesen Blog machen wir dann umso schöner den Blick zurück in die Vergangenheit mit einem weiteren Teil von Gasgeflüster History, das Format, das ihr euch selbst auch nochmal gewünscht habt, was jetzt auch in den letzten Monaten, nachdem wir es einmal gemacht haben, direkt erstmal wieder ein bisschen untergegangen ist. Das ist ein klassischer Gasgeflüster, aber wir haben dann heute noch was mit dabei. Passender könnte es überhaupt nicht sein. Mr. Motorrad-News und Branchen-News sitzt mir ja quasi gegenüber, deswegen hoffe ich, dass du für mich ein paar News hast, über die ich mich im Zweifel wieder aufregen kann oder auf jeden Fall auslassen kann, rund um die EICMA. Michel, was hat dich denn jetzt schon so erreicht? Was liegt an?
Ja, ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen ernüchtert, kann man fast sagen, ob der Neuheiten, die da jetzt vorgestellt wurden. Ich glaube, bevor wir jetzt über die Motorräder sprechen, fange ich aber mit einer Neuheit an, die ich eigentlich letzte Woche in der letzten Aufnahme schon bringen wollte. Denn wir waren ja in Bosnien. Und diejenigen, die das verfolgt haben, die haben natürlich auch mitbekommen, dass wir mit unseren Kartosystemen unterwegs waren und es ein ziemlicher Abf war, die in den Helm einzubauen, den wir damals genutzt haben, den Nolan N70-2X, weil der nicht darauf ausgelegt ist, dass da ein Cardo eingebaut wird. Wir haben das trotzdem irgendwie hinbekommen. Es hat zwischendurch immer so ein bisschen gestreikt. Aber das war der Aufhänger, warum mir eine Meldung besonders ins Auge gestochen ist, und zwar letzte Woche schon. Denn Cardo, der Hersteller dieses Kommunikationssystem, was wir genutzt haben, PEGTALK Edge, hat jetzt für die EICMA schon im Vorfeld angekündigt gehabt, einen neuen Helm vorzustellen, einen eigenen Helm, den Cardo Beyond. Und das ist wirklich für mich so mit einer der spannendsten Entwicklungen aktuell, glaube ich. Denn da ist technische Innovation am Start. Ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber da kommen wir gleich noch drauf. Also, du hast schon, ich sehe es bei dir an der Farbe des Gesichts, der Browser ist offen, du hast gegoogelt und weißt jetzt schon so ungefähr, wie diese Mütze aussieht. Cargo Beyond, ein, ich sag mal, klassischer Touring-Helm, aber mit integriertem Kommunikationssystem, soweit jetzt noch nicht so besonders auffällig, aber laut Pressemitteilung, die größten Kopfhörer, 56 mm im Durchmesser, 53, die bis jetzt in dem Helm irgendwie verbaut wurden, ein aktives Bremslicht mit dabei, also quasi wie so ein Beschleunigungsmesser, muss da wohl mit drin sein, ne? Das hat quasi am Helm du mehr oder minder ein zweites Bremslicht hast, was ich ja eigentlich sehr, sehr cool finde. Die GTS, also die teure Variante, über den Preis reden wir gleich auch noch, mit Carbonschale, Active Noise Cancelling, auch so ein Punkt, der mir auf unsere Auswahl wieder so bewusst geworden ist, vor allen Dingen, weil du ja auf der CF Moto so dieses Problem hattest mit diesen Verwirbelungen durch den Windschild, ne? Was A, natürlich bei den Enduro-Helmen, die wir auf hätten, mit dem Schild so mehr Windgeräusche verursacht hat und ich fand das eigentlich als relativ laut empfand, die Verwirbelungen dann irgendwie nochmal on top gekommen sind. Und vor allen Dingen bei dieser Autobahnfahrerei ist es ja eigentlich für mich fast immer so, dass ich denke, eigentlich könnte ich mit Oropax fahren, wäre eigentlich die bessere Variante, fast egal, welchen Helm ich aufhab. Und das ist quasi so ein Feature, das da mit drin steckt und Sicherheit auch mit den Aspekten eingebaut ist. Und zwar gibt es so eine integrierte Crash-Erkennung mit Notsendefunktion. Finde ich total sinnig, die ganze Geschichte. Aber ich dachte ja, vielleicht wäre das auch der erste Helm, vor allen Dingen, weil es ja Beyond heißt. Und Beyond heißt ja quasi über etwas hinaus, ne? Irgendwo in der Ferne liegend, in Anführungsstrichen. Und ich habe gedacht, wenn sie es richtig rund machen, dann hauen sie gleich noch ein Head-Up-Display mit rein. Also, dass du irgendwas hast, was quasi auf die Innenschale des Displays irgendwie projiziert wird. Das hätte ich natürlich nochmal richtig, richtig schick gefunden. Allerdings so schon mal eigentlich eine ganz, für so Touring-Geschichten, ein spannender Helm. Allerdings mit einem nicht zu verachtenden Preis. Was schätzt du, was soll die Möhre kosten? Falls du es nicht schon gesehen hast in deiner
Ich habe nichts gesehen. Ich habe noch nichts gesehen. Mit all diesen Sachen schätze ich jetzt mal 700 Euro.
Hahaha. 11,99 die GTS-Variante.
Nein, das ist schon krass.
Das ist schon richtig, richtig viel. Und ich muss mal ganz gucken, ich habe mir nämlich das extra rausgeschrieben, denn die hatten hier noch einen Vermerk auf, genau, da steht's. In Anführungsstrichen, upgradefähige Technologiemodule. Das hört sich für mich verdammt nochmal auch nach einem Abo-Konzept an, ne? Wie wir das jetzt ja von überall kennen. Stichwort Automobilindustrie, die Autos eigentlich voll ausgestattet alle bauen und rausschicken und du quasi deine Sitzheizung, dein was auch immer, dein Kaffeebecherwärmer, whatsoever, im Monatsabo quasi dazu buchen musst und wenn du halt nicht mehr bezahlst, so, ne, dieses Feature verlierst, obwohl das quasi eigentlich im Auto drin steckt. Also, ich bin gespannt, was sich hinter diesem upgradefähigen Technologiemodul in Anführungsstrichen versteckt. Was da noch kommen mag, was das vielleicht auch für ein technisches Feature ist, ne, was jetzt noch nicht kommuniziert wurde, bin ich neugierig und ganz klar würde ich sagen, für eine unserer Ausfahrten wäre es natürlich super cool, wenn wir solche Mütze mal ausprobieren könnten und vielleicht auch irgendwie denjenigen, die da irgendwie Interesse dran haben, mal die Möglichkeit haben, da rein zu fühlen, ne, das mal irgendwie auszuprobieren. Vielleicht ist das eine ganz spannende Sache. Also gerade so für die, ne, für diese Langstrecken, also du hast es vorhin angesprochen, ne, der lange Weg zurück, bei mir 1234 Kilometer, da wäre es natürlich schon cool gewesen, einen Helm mit Noise Cancelling zu haben und quasi perfekte Soundqualität in Premium-Qualität, so, ne?
Voll. Ob der jetzt die 15 Stunden Akkulaufleistung gehabt hätte, da hätte ich allerdings ein großes Fragezeichen dran. Ich muss sagen, was ich ganz spannend finde, ist das sogenannte Helm-Zustandsüberwachungssystem. Also offensichtlich ein System, das interne Sensoren hat und die Unversehrtheit ihres Helms prüft. Weil das ist ja ein oft Streitthema, wenn er jetzt runterfällt, was passiert, ist er dann direkt am Arsch, kann man ihn noch weiterverwenden und so weiter. Ist natürlich ganz nett. Ich bin bei diesem Preis einfach nur sehr überrascht. Ich habe auch die Befürchtung rund um dieses Abo-Modell. Und was ich auch einfach spannend finde, der hat ja jetzt nicht so ein krass auffälliges Design. Und das Visier scheint mir ziemlich schmal zu sein. So, ne? Eigentlich ist ja für Motorradfahrende der Wunsch, das Visier relativ weit, dass du einfach ein großes Sichtfeld hast. Sieht jetzt auf den Bildern ziemlich schmal aus. Noise Cancelling, natürlich so ein zweischneidiges Ding. Die sagen, sie machen jetzt sozusagen nur Noise Cancelling der Windgeräusche. Das wäre natürlich geil. Wichtig ist natürlich schon, dass du irgendwie deine Umwelt noch weiter wahrnimmst. Ne? Also wenn das jetzt so ein krasses, ich habe so Over-Ear-Kopfhörer, die wirklich dolle Noise-Canceling haben, wenn ich mit denen an der Ampel stünde und die voll anhätte, dieses Noise-Canceling, der kann neben mir der LKW in die Wand reinfahren und ich krieg's nicht mit. Also wenn ich da nicht direkt einfach ein Stück Reifen an den Kopf krieg, stehe ich da und frag mich dann irgendwann, warum diese ganzen Blaulichtfahrzeuge an mir vorbeifahren. So, da muss man einfach mal schauen, aber ich vermute mal, dass sie sich was bei gedacht haben. Grundsätzlich schon cool. Mit dem Head-Up-Display ist für mich auch so eine Frage. Was mir das wieder zeigt, ist so ein bisschen, mal sehen, was die etablierten Hersteller alle so machen. Weil in der Automobilbranche, erkennen wir es ja auch, die ganzen deutschen Hersteller kacken unter anderem deshalb ab, weil niemand mehr die ganz hervorragende Ingenieursleistung braucht, sondern es geht darum, mittlerweile sind es rollende Computer. So, das heißt, du kannst Maschinenbauer noch und nöcher sein. Am Ende geht es jetzt immer mehr um Software, Apple CarPlay, irgendwelche Integrationen, was weiß ich nicht. Dieses Erlebnis und vielleicht ist das jetzt der erste Indikator, dass auch in der Helmbranche irgendwie sowas passiert, weil man muss mal dazu sagen, auch so rund ums Thema Head-Up-Display und so weiter, ist mir jetzt keine Entwicklung bekannt von einem der namhaften Herstellern bisher, wo man sagt, alles klar, das ist jetzt krass gekommen. Und wenn jetzt Unternehmen wie Kado, wie Sena, wie auch immer, die solche Intercoms entwickelt haben, einfach sagen, okay, uns ist es zu sehr ein Abfuck, für jeden Helm so ein System zu bauen, wie das halt irgendwie funktioniert. Die Helmsysteme sind mittlerweile so gut, wir machen das halt einfach von irgendeinem Zulieferer, der für andere schon Helme produziert, geben den dort in Auftrag und bauen dann aber unser System direkt rein. Wäre das ein Zeichen? Da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so einfach ist. Ne? Also diese Helmgeschichte ist ja in vielen Bereichen auch so ein philosophisches Streitthema, also quasi bei den Herstellern, ne? Wenn du dir zum Beispiel die Arai anschaust, ne? Die ja seit Beginn an diese mehr oder minder komplett runde Helmschale favorisieren und immer an diesem Konzept festhalten, weil sie halt sagen, das ist das für sie kräfteabsorbierendste Grundsystem, für einen Helm zu bauen. Wenn du jetzt alle anderen anschaust, ne, bei denen die Helmschalen ja ganz, ganz weit weg sind von diesem Grundansatz, von diesem ursprünglichen Runden, weiß ich tatsächlich nicht, ob es so einfach ist, zu einem White-Label-Hersteller zu gehen und sagen, hey, du baust ja jetzt ja für die und die irgendeinen Helm, mach das doch für uns auch. Und ich frage mich halt auch, wie soll ich sagen, ne? Wenn du dir überlegst, was kostet ein Kommunikationssystem, sind ja doch, sagen wir mal, 250 bis 400 Euro, je nachdem, was du für eine Ausprägung hast, ne? Und dann sind jetzt noch größere Kopfhörer drin und diese ganze Technik etc., ne? Wie viel Geld bleibt denn noch in Anführungsstrichen übrig für den Helm? Ne? Also wenn ich jetzt sage, bei Shark zum Beispiel, da kostet der RNGP der, das ist quasi der High-End-Racing-Helm, auch so mit so Aerodynamik-Features, ne? Der kostet, glaube ich, 1100 Euro, nackt, ohne was drum und dran. Und hier kostet quasi der super High-End-Tech-Helm mit super Featuren drin, 1200, ne? Was ja auch wieder nicht weit weg davon ist, sondern ist halt die Frage, okay, wie viel des preislichen Gewichts liegt auf der Technik, also auf der Technologie zum Entertainen, ne? Und wie viel liegt tatsächlich im Sicherheitsbereich? Also ein spannendes Thema, müssen wir uns vielleicht auch mal anschauen, wie da entsprechende Crash-Systeme oder Crash-Tests viel mehr oder minder das System dann herausfordern und auf die Probe stellen. Also bin ich sehr gespannt, finde aber grundsätzlich, weil ich ja jetzt auch immer älter werde, so die Idee von einem komfortablen Helm, der super leise ist, guten Sound macht und ich immer meine Mutti anrufen kann, das ist natürlich ist ja nicht verkehrt.
Die Frage ist, was der dann tatsächlich wiegen wird. Dazu habe ich keine Informationen gefunden. Vollgestopft mit Technik ist natürlich auch die Gefahr, dass die relativ schwer werden. Ich habe jetzt nichts gelesen, dass es jetzt irgendwie so ein mega Leichtigkeitsvorteil ist. Aber es bleibt einfach abzuwarten. Auf jeden Fall tatsächlich eine spannende Neuerung, finde ich. Mal was anderes zu irgendwelchen Produktupdates und so weiter. Gibt es denn von deiner Seite, wir können jetzt nicht jede Neuerung irgendwie ansprechen, Themen, die dir aufgefallen sind. Eine Sache hatte ich gesehen, das war, und da sind wir wieder bei unserem roten Faden jetzt zuletzt, das Update von den Chinesen, CF Moto, hat eine V4 Superbike hingestellt. Und was ich da irgendwie krass fand, was ich nur gesehen habe, ich habe mich damit nicht intensiv beschäftigt, die scheinen so ein DRS-Winglet-System zu haben, wie man es vielleicht aus der Formel 1 kennt. Also vorne sind solche Winglets, die aber sich bewegen, also irgendwie
dynamisch
anpassen,
wenn ich das richtig sehe. Ja. Das habe ich auch gelesen.
Du weißt dann mehr schon wieder.
Ja, ich weiß auch nur im Endeffekt das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu diesen Winglets. Ne? Ich habe mir natürlich das Motorrad ein bisschen angeguckt. Eigentlich ist es ja nicht neu, wurde letztes Jahr 2024 auf der EICMA schon als Designstudie vorgestellt, wird jetzt aber höchstwahrscheinlich 2026 kommen. Und was man auf jeden Fall sagen muss, es wird ein Preisbrecher. Und die technischen Daten, Zahlen und Fakten, die dazu jetzt kommuniziert wurden, die sind halt wirklich auf Niveau der arrivierten Hersteller. Also Leistung soll wohl 212 PS sein, Gewicht unter 200 Kilo, das Ganze aus einem V4-Motor mit knapp 1000 Kubikzentimeter Hubraum und was habe ich gesagt? 1000 Kubikzentimeter? 1000 Kubikzentimeter. Ja, klar, 1000 Kubikzentimeter. Und das ist schon eine Ansage, ne? Wenn du überlegst, so eine Panigale, die hat natürlich ein bisschen mehr Leistung, aber da ist der V4 ja auch Hubraum stärker, ne? Der ist ja größer als 1000 Kubik. Und was an Technik drumherum ist, die Features, also Fahrwerk ist noch nicht geklärt, aber die Auspuffanlage ist von Akrapovic, die Bremsen sind State-of-the-Art-Material von Brembo, da wird richtig hingeklotzt und der Motor ist anscheinend auch eine Eigenentwicklung, was ich super spannend finde und mich direkt zum nächsten CF-Motor-Modell bringt, was auch vorgestellt wurde. Wir waren jetzt ja unterwegs mit der CF-Moto 800 MTX und jetzt wurde vorgestellt die 1000 MTX mit einem 946 Kubik oder 954 Kubik Motor, 113 PS, glaube ich, ist so in diesem mittleren Segment wie eine Africa Twin, sieht aber auf den Bildern mehr oder minder genauso aus wie das Motorrad, was wir hatten und soll trotz des in Anführungsstrichen größeren Motors mit mehr Leistung, aber nur 2 Kilo schwerer sein. 222 Kilogramm kommuniziert, jetzt auch mit Kayaba, also Premium-Markenfahrwerk vorne und hinten. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ding funktioniert, weil wir ja, und das habt ihr ja alle in Anführungsstrichen schon gehört, positive Erfahrungen mit den chinesischen Motorrädern gesammelt haben, vor allem mit der CF Moto, mal abgesehen vom Windschutz, aber das und der etwas Hecklastigkeit mit Kofferset und dem leicht nervösen, der leicht nervösen Front. Aber das finde ich ein spannendes Thema. Und was mir auch aufgefallen ist, und da bleibe ich nochmal ganz kurz bei den Chinesen, da geht es jetzt aber weniger um die Modelle. Bevor wir auf die Modelle zu sprechen kommen, oder das Modell vielleicht, was für Jan in die Zukunft oder in Zukunft das Traummotorrad und sein neues werden könnte, ne, weil es einfach von der Ausrichtung so passt, ist die Kommunikation auf den verschiedenen Seiten. Und zwar, Jans Lieblingsrecherchequelle der Wahl ist ja Motorrad Online, ne? Also mehr oder minder vor jeder Podcast-Folge surft er da mal vorbei, um noch ein paar Insights zu bekommen. Und bei Motorrad Online hast du ja quasi so die ich sag mal, große Bandbreite. Ne? Da wurde die neue Honda 1000 GT vorgestellt, dieser neue Crossover. Ne? Da wurde vorgestellt die neue Triumph Trident 800, auf die ich tatsächlich auch sehr gespannt bin. Mittelklasse, 112 PS, ja, schönes Konzept. Da wurde vorgestellt, logischerweise, die neue F450 GS, die jetzt ja auch angekündigt ist, was ich auch irgendwie nett und spannend finde. Wir haben dort auch die CF Moto gehabt. Und das Motorrad, über das ich jetzt gleich mit dir noch sprechen will. Also so ein breites Ding. Und ich habe gedacht, okay, ich gucke mal bei den anderen noch vorbei. Und die zweite Anlaufstation war natürlich 1000 PS. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht irgendeine Kooperation haben mit den chinesischen Motorradherstellern. Denn wenn du dort auf die Seite schaust und dir die Motorradneuheiten 2026 im Überblick, ne, gibt es einen Slider auf der Startseite, da haben wir zuerst Benelli TRK 902 Explorer, neue Reihe Enduro vorgestellt. Und wie wir wissen, ist Benelli eine chinesische Marke inzwischen. Zweites Motorrad, Bender P51 Konzept, Hybrid-Boxer. Bender, indisch, bin mir nicht ganz sicher, oder ist es auch chinesisch? Ich glaube, es ist auch chinesisch. Dann Zontes ZT703T, tourentauglicher Triple mit Haltegeausstattung. Und das nächste Motorrad, Zontes ZT703, das ist quasi die Dreizylinder-Naked-Bike-Variante von diesem Tourer, den ich gerade angesprochen habe. Da sind auf der Startseite einfach nur, ich sag jetzt mal, also neue asiatische Marken zu finden, fand ich irgendwie so ein bisschen verwirrend. Also, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber wir lassen es jetzt einfach mal dahingestellt. Spannend an dieser Geschichte auf jeden Fall, wie viel Druck da jetzt, ich sag mal, von dem fernöstlichen bzw. asiatischen Markt hier in unsere Richtung kommt. Royal Enfield hat neue Motoren da vorgestellt, glaube ich auch den Flying Flea, ein Elektro-Scrambler für die Stadt. Sieht super schick aus. Die haben eine neue Bullet, es gibt eine neue Himalayan. Also auch da super viel Bewegung auf dem asiatischen Markt. Und das ist auch was mir so ein bisschen in Anführungsstrichen aufgefallen ist. Ich bin eigentlich enttäuscht, so im Großen und Ganzen, was die Neuerungen angeht, von den großen arrivierten Herstellern. Also,
Problem ist da ja natürlich immer so ein bisschen, für die können ja eigentlich nur eine Evolution immer liefern, weil die ihre bestehende Produktpalette quasi verbessern, anpassen und so weiter. Und die ganzen asiatischen Produkte, die haben halt allein schon diesen Aha-Effekt, weil du es halt überhaupt nicht kennst. Ich find's auch unfassbar krass. Bin jetzt auch total überrascht, nachdem wir diese beiden chinesischen Motorräder hatten und sagen können, okay, die waren schon mal wirklich, wirklich ihr Geld wert, so. Was da jetzt halt eben kommt, in welcher Breite. Irgendwie war es vor 2 Jahren noch so, dass wir das erste Mal überhaupt darüber gesprochen haben, hey, guck mal, da kommt ein chinesischer Hersteller und so ein bisschen so, ja, mal gucken, ob das was wird. Und jetzt muss ich sagen, ich würde mich auf jedes Motorrad von denen eigentlich mal so draufsetzen, auch die du angesprochen hast, ne, haben natürlich auch so ein bisschen diesen Transformers-Look, gerade dieses Zontes-Bike, das du da irgendwie genannt hast, ist schon wild, erinnert mich so ein bisschen an diese Japan-Geschichte rund um die Yamaha MT-Modelle, die ja so The Dark Side of Japan so aufgetreten sind. Das hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Ich find's einfach super spannend. Ich find's, muss ich einfach sagen, ultra geil. Find's ultra sexy, den Gedanken, dass da jetzt halt auch mal Motorräder auf den Markt kommen, die preislich eine Alternative bieten. Wir sind natürlich gespannt, ob die dann so abliefern, weil die Leistungsdaten lesen sich ja irgendwie ganz schön. Bei der Vogue haben wir gemerkt, Leistungsdaten sind halt am Arsch, wenn die Elektronik dahinter einfach gar nicht funktioniert. Das werden die sich aber bei so einem Superbike sicherlich zweimal überlegen, ob sie eine halbreife Elektronik auf den Markt bringen oder auch nicht. Und selbst wenn, ist das ja noch anpassungsfähig, haben wir auch bei der Vogue schon mal mit reingesetzt. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da irgendwie so ansteht. Wollen wir jetzt einen Blick in die Geschichtsbücher werfen?
Nein. Ein Modell, beziehungsweise zwei, muss ich noch erwähnen. Also, Modell Nummer 1, was ich an diesem Zusammenhang mit dieser Crossover-Tourer-Geschichte unbedingt erwähnen will, was ich auch sehr spannend finde, Suzuki bringt die neue SV7 GX, die so ein bisschen an die designseitig an diesen 1000er-Crossover von Suzuki erinnert. Finde ich eigentlich ganz schick. Auch ein spannendes Format, so ein kleines, nettes Motorrad, mit dem man quasi alles machen kann, finde ich durchaus attraktiv. Was ich aber richtig, also ich natürlich, bin ich wieder, Stichwort roter Faden, so ein bisschen biased, was ich super sexy finde und du aber anscheinend noch nicht wahrgenommen hast, ist die neue Ducati Hypermotard V2.
Doch, habe ich gesehen. Ja.
Hast du gesehen? Okay, und du hast es nicht erwähnt. Dann ist meine Vermutung, dass es eventuell dein neues Traummotorrad werden könnte, ein bisschen hinfällig, weil ich mag den Motor, den bin ich in Anführungsstrichen schon gefahren, da ist es ordentlich Leistung drin, das Ding sieht super schick und sexy aus und geht ja so ein bisschen in deine Wunschrichtung, und zwar Supermoto-Style, allerdings mit deutlich besserem Motorlauf, also ohne, dass du jetzt hier dir Plomben rausgeschüttelt bekommst, weil da ständig auf dem Einzylinder Vibrationen durch den Körper geschickt werden, wenn du ein bisschen länger unterwegs bist und vor allen Dingen längere Zeit mit konstantem Tempo und konstanter Drehzahl. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass da jetzt von deiner Seite so eher verhalten die Euphorie
ja, zu sein scheint. Ja, also da muss man einfach sagen, das ist irgendwie cool. Es sind coole Motorräder, aber es ist ja für mich keine vernünftige Preis-Leistungs-Geschichte, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt ein Motorrad, was ich mir dazulegen werde. Also Begeisterung hält sich da in Grenzen. Vielleicht, um das so ein bisschen abzuschließen, ich habe die Hypermotard übrigens parallel mal dazu geöffnet. Die haben dann schon so fahrdynamische Bilder von irgendwie den Testfahrern auf der Website stehen oder in den eingängigen Presseportalen. Was mir da auffällt, es gibt so ein Bild, da fährt so ein Ducati-Fahrer schön so ein Wheelie, hat den Kopf zur Seite gelehnt, glotzt aber trotzdem so schräg nach vorne guckend, also irgendwie hätte man da die Visage auch besser anpassen können. Und auf jeden Fall fährt er aber mit so einem illegal niedrigen Reifendruck, das sieht einfach so jeder. Du schaust da drauf in diesem Wheelie, dass er nicht gleich mit der Felge auf dem Boden aufsitzt, ist eigentlich auch nur ein Wunder. Was ich bei den ganzen interessant und irgendwie auch ein bisschen traurig finde, ist, zumindest unter diesen ersten Ankündigungen, die ich jetzt alle sehe, und du hast angesprochen, sau viel chinesisches Zeug, dann halt irgendwie nochmal so ein paar Evolutionsspitzen der europäischen BMW mit dieser F450 GS, toll, 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 toll. Aber was man gar nicht liest, sind jetzt wirklich Modelloffensive aus dem Elektrobereich. Also ist mir zumindest noch nicht aufgefallen, Harley hat irgendwie so eine 125er Elektromaschine da angebracht, wen willst du damit hinterm Ofen hervorholen? Viel habe ich dazu nicht gesehen. Bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Finde ich traurig, muss ich sagen. Also irgendwie so, puh. Da hätte ich mir mal gewünscht, nachdem da jetzt, Energica pleite gemacht hat oder aufgehört hat, sozusagen, dass es da vielleicht mal eine Nische gibt für neue Modelle und dass dann irgendwie auch da die Chinesen, die ja im Automobilbereich alles mit ihren Elektroautos kaputt machen, so. Also was jetzt kaputt klingt so falsch, ne?
Super.
Aber halt alles überrollen. So, ja. So, BYD, NIO, XPeng, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und Motorräder kommen sie jetzt mit attraktiven Dingern, aber es ist ja, also es ist quasi die Revolution ist, dass es chinesische Motorräder sind, aber ein anderes Antriebskonzept oder das ganze Ding neu gedacht, ja, fehlt mir, finde ich traurig. Also, keine zukunftsverändernde Vision aus China und umso mehr können wir jetzt, du merkst, wie ich drauf dränge, den Blick in die Historie machen, in die Geschichte. Zukunft abhaken, weil ist ja nicht. Und zurück in die Geschichte.
Jan, ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt ja schon einige Male drüber gesprochen. Wir haben schon einige Male versucht, diese Geschichte jetzt noch hinterher zu schießen. Und den Teil, den du jetzt bringst, den wolltest du ja eigentlich schon in der ersten Gasgeflüster Classics Folge so ein bisschen miterzählen. Es hat da quasi nur für eine History, Geschichte.
Bitte. Nicht Gasgeflüster Classics. Aber ich
du hast es vorhin selber Gasgeflüster Classics genannt. Deswegen wage ich jetzt nämlich auf den falschen Film. Aber
diese einzige Weisheit kommt natürlich jetzt gleich audiobombastisch auf eure Ohren.
Hier ist Gasgeflüster History, deine Zeitreise durch die Geschichte des Motorradfahrens. Wir öffnen die Archive und erzählen die spannendsten, kuriosesten und unglaublichsten Geschichten aus der Welt motorisierter Zweiräder. Von dampfenden Motoren, kühnen Erfindern, verrückten Ideen und atemberaubenden Ereignissen. Gasgeflüster History.
Oh, wer da nicht Gänsehaut bekommt, ob dieses starken Intros, weiß ich
auch
nicht.
An dieser Stelle muss ich, das war aber quasi das Intro in der Originalversion. Wir hatten das, glaube ich, danach nochmal angepasst. Das ist, glaube ich, nicht der Text von der Version, die wir bei der letzten oder bei der ersten, bei der Gasgeflüster History Premiere laufen hatten. Da musst du, glaube ich, mal gucken.
Sehr gut sein.
Das kann sehr gut sein.
Ich habe hier parallel, während wir hier aufgenommen sind, habe ich nochmal das Intro hochgeladen, weil ich gesehen habe, scheiße, es ist hier gar nicht mehr in unserem Soundboard mit dabei. Und habe drei verschiedene Versionen gesehen, habe einfach eine ausgewählt. Das ist natürlich der Graul für Michel, dem sowas nicht passieren würde. Und
aber Achtung, der Traum, jetzt machen wir.
Im Zweifel einfach alles reinballert.
Wir sind ja quasi Technikfüchse. Das heißt, wir lassen diesen Teil, über den wir jetzt quasi unterhalten haben, drin. Ich sage euch aber jetzt, ihr habt gerade die richtige Version gehört. Denn ich kann das ja im Nachgang einspielen. Wir sind ja zum Glück nicht live. Also ich werde einfach die richtige Version nutzen. Ihr kriegt den Fehler gar nicht mit. Nur die Diskussion darüber, die wir gerade gehabt haben. Aber jetzt will ich gar nicht länger hier auf diesem kleinen Fauxpas herumreiten, sondern endlich wissen. Jan, erzähl uns, welche Gasgeflüster-History-Geschichte hast du diesmal im Gepäck?
Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie das Motorrad erstmalig den Massenmarkt erobern sollte. In Folge 185 hatten wir das erste Mal Gasgeflüster-History, haben über die ganz frühen Anfänge gesprochen, was gab es eigentlich als erstes Motorrad, haben erfahren, dass es tatsächlich mit einer Dampfmaschine anfing, die einem der Erfinder tatsächlich unterm Arsch durchgebrannt ist, der darauf sogar seinen Tod fand. Und jetzt ist die logische Evolution, wie ging es denn eigentlich weiter? Wir haben auch über den ersten Reitwagen gesprochen von Daimler, den ersten Verbrennungsmotor. Und in den Geschichtsbüchern, wenn man dann weiter aufschlägt, kam es dann relativ zeitnah auch tatsächlich zum ersten Serienmotorrad. Wir reden von dem Jahr 1894 und von dem Gründerduo, das eigentlich gar kein Duo ist, sondern ein Trio, Hildebrand und Wolf Müller, die 1894 damit losgelegt haben. Und die Motorräder davor hatten noch Holzrahmen und so weiter. Damit ist jetzt vorbei. Wir sprechen über zwei liegende Zylinder, Gummibänder als Rückholfeder. Klingt ja eigentlich so ein bisschen nach Marke Eigenbau irgendwo im Thüringer Wald als Vorstufe der Simson, oder Michel?
Ja, so ein bisschen auch. Und Hildebrand und Wolf Müller hört sich auch an wie zwei Jungs, die beim Bierchen am Freitagabend, dort wo sie Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, überlegt haben, was können wir denn machen? Ich habe ja noch ein paar Gummibänder rumliegen und ein paar Holzzylinder. Was bauen wir denn da draus? Aber da steckt wahrscheinlich doch deutlich mehr dahinter und ich hoffe, du wirst das jetzt auch auflösen.
Das ist so, weil die Namen müssen wir auf jeden Fall mal besprechen. Initiator war Heinrich Hildebrand und eigentlich war der gar nicht so im Sinne von, also wie sollte der Benzin im Blut haben? Das gab es damals ja in der Form noch gar nicht. Er war ein absoluter Fahrrad-Nerd der ersten Stunde. Er war Mitherausgeber und Redakteur von verschiedenen Fahrradzeitschriften, unter anderem der Radfahrhumor. Er war Mitgründer im sogenannten Velociped-Bund, was auch immer das ist, und war dann aber tatsächlich die treibende Kraft und der Organisator hinter der ersten Motorradfabrik. Er hatte Maschinenbau in München studiert, also tatsächlich dort, wo ich jetzt wohne, ist er unterwegs. Und hatte, deswegen auch ein Trio, einen jüngeren Bruder, den Wilhelm Hildebrand, der ist 5 Jahre nach ihm geboren, 1860. Ebenfalls ein Techniknah und zusammen haben die schon mal 1889 einen ersten Dampfversuch auf zwei Rädern gebaut. Haben dann aber gesagt, okay, das ist ganz offensichtlich nicht die Technik und haben deswegen Alois Wolfmüller ins Boot geholt, um auf Benzin umzuschwinken. Krass übrigens, zudem Alois Wolfmüller, gibt es nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Also der war ein Teil dieses Trios, die dann, wie ich später gleich erklären werde, das erste Serienmotorrad gebaut haben. Und der eine hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Das macht mir so ein bisschen Sorge, Michel, weil irgendwie schon noch auf unserer Bucketliste, dass irgendwann mal Gasgeflüster als Wikipedia-Eintrag angelegt wird, oder? Also dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus für uns.
Ja, wir könnten, ich glaube, wir haben eine relevante Größe, wir könnten das tatsächlich selber machen. Ne? Du kannst nicht zu allem und zu jedem einen Wikipedia-Eintrag machen, da gibt es bestimmte Regeln, du musst eine bestimmte Größe haben, bestimmte Reichweite, musst eine gewisse Zeit präsent gewesen sein, damit dass du zum Beispiel, also jetzt du als Jan, als Person des öffentlichen Lebens da deinen Eintrag bekommst. Es gibt aber einen Eintrag zu Hildebrand und Wolf Müller in Kombination auf Wikipedia.
Das ist so, aber halt nicht zu der einzelnen Person. Also zu dem Seriending auf jeden Fall. Ich gebe dir gerade parallel in unseren Chat hier einen Link zu dem Bild, wie das Motorrad aussah, wenn du aber schon auf der Seite
drauf bist. Ich habe mir das natürlich schon rausgesucht. Ich habe mir das natürlich.
Dann beschreib doch mal für alle, die das jetzt eben nur audiotastisch auf die Ohren bekommen, wie sieht denn das Motorrad aus, das die dort gebastelt haben? Beschreib es gerne mal.
Also der erste Eindruck erinnert von der Form, erster Blick eher an so ein, ich sag jetzt mal, wie so ein Hollandrad. Ne? Der Lenker relativ hoch, fahrradartig, relativ ausladend, so ein bisschen nach unten gebogen, sieht mehr oder minder so aus wie von diesen afrikanischen Rindern, ne? Diese Hörner nur umgedreht, in Anführungsstrichen. Dann, was mir direkt aufgefallen ist, die Räder sind auch fahrradartig. Was aber auffällig ist, Wir haben schon, wie bei unseren aktuellen Enduro-Motorrädern, ein größeres Vorderrad und ein kleineres Hinterrad. Sehr auffällig. Das Hinterrad auch anscheinend mit einem, ja, kein Speichenrad, sondern wie so ein komplett flächiges Vollrad, sag ich jetzt mal. Und einen schicken metallischen, wie ich meine, Fender über dem Hinterrad. Das hat so ein, wie soll ich sagen, wonach sieht das aus? Schwer zu sagen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Radlauf, eckig. Rund und eckig zugleich. Ist gar nicht so einfach zu erklären. Und was aber am auffälligsten ist, ist die Rahmenkonstruktion, die, wenn ich das hier richtig sehe, aus einem, also wenn man sich so ein Damenrad vorstellt, ne, der Teil, der vom Lenkkopf runter Richtung Kettenblatt gehen würde, der ist hier aus 4 verschiedenen Metallstangen angeordnet und dazwischen hängt wie eine Gasbuddel. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Sieht aus wie so eine Raketenabschussstation. Und drunter sitzt der Motor und ich gehe da mal davon aus, dass diese Gasbuddel oder diese vermeintliche Gasbuddel, die da zwischen diesen 4-Rohr-Rahmen hängt, vermutlich das Spritreservoir ist. Und jetzt übergebe ich aber gern wieder an dich, denn du musst mir jetzt so ein bisschen erklären, was ich hier technisch sehe. Denn vor allen Dingen dieser Motor, da kann man jetzt nicht so diese klassische Zylinderkonstruktion auf den ersten Blick erkennen, so wie man das quasi von heutigen Motorrädern kennt.
Hat er aber tatsächlich. Der hat da nämlich ein Zweizylindermotor liegend, nennt sich das, und sogar mit 1489 Kubik. Das ist ja schon ganz schön wild, sieht man ihm gar nicht so an. Ein Viertakt mit Heißrohrzündung. Ich glaube, da hatten wir in der letzten Gasgeflüster-History schon drüber gesprochen. Also nicht irgendeine Zündkerze, sondern eine Heißrohrzündung, die das ganze Ding auch wirklich heiß gemacht hat, einen sogenannten Oberflächenvergaser. Das ganze Ding war sogar schon wassergekühlt. Das Wasser war in diesem Heckkotflügel, also diesem riesen Ding, was du da über den Reifen siehst, ne? Deswegen ist es auch so groß.
Spannend. Ja.
Und was krass ist, schätz doch mal, also 1500 Kubik, wie viel PS hat das Ding gehabt? Also vielleicht nochmal zum Vergleich, wir hatten den Reitwagen von Gottlieb Daimler, das war ein Einzylinder Viertaktmotor mit 264 Kubik. Der hatte 0,5 PS bei 600 Umdrehungen, auch die Heißrohrzündung 12 km/h max. Und das Dampfmotorrad, das wir ja auch schon hatten, das hatte dann, also gab es ja verschiedene Versionen, aber das krasseste hatte 3 PS und eine Maxgeschwindigkeit von 48 km/h. Was schätzt du, haben die hier aus den 1489 Kubik rausgeholt?
Ja, ich würde sagen, leistungsmäßig wahrscheinlich gar nicht so viel. Ich sag jetzt mal 5,6 PS.
Und es sind 2,5 PS. Bei 240 Umdrehungen pro Minute. Also der rote Drehzahlbereich lag wahrscheinlich relativ früh an.
Ja, das ist richtig. Also das ist ja, bei den Drehzahlen lebt ja ein heutiges Aggregat nicht mal. Ne?
Ist so.
Alles, was unter 1000 Umdrehungen ist ja quasi tot, stirbt das Ding gefühlt ab. Und ich habe 250 Umdrehungen pro Minute. Das ist ja, da kannst du ja quasi zugucken, wie der Zylinder sich
bewegt. Ist so. Ne? Ist so. Man muss dazu sagen, die Einzelangaben schwanken so ein bisschen nach Museum und Katalog, je nachdem, wo man da irgendwie schaut. Vom Antrieb, und keine Ahnung, was das im technischen Detail genau heißt, es ist ein Direkttrieb, die Pleuel greifen direkt ins Hinterrad, Gummibänder ziehen die Kolben für den Rückhub zurück, es gibt keine Kupplung, kein Getriebe. Um das Ding zu starten, war es klassisch anschieben und dann aufspringen. Also irgendwie klingt es für mich sehr stark eigentlich nach Bastelbude und Prototyp. Aber tatsächlich war es eben das erste Serienmotorrad. Damit haben die nämlich losgelegt. Die Produktion startete in München vor allem. Wie viele es tatsächlich in Serien waren, auch das eine krasse Spannweite. Also die Quellen, die ich habe, waren zwischen 350 bis 400. So viel sagte Alois Wolfmüller selbst, hätten sie in Serie produziert. Museen und Publikationen sprechen aber sogar von 2000 Motorrädern, die sie produziert haben. Die Frage ist wahrscheinlich, was man so ein bisschen mit reinnimmt, weil es blieb nicht nur bei der Produktion, bei der Serienproduktion in München, sondern es gab dann auch direkt einen Lizenzbau in Frankreich bei Duncan und Superbee oder so heißen die. Dort wurde das Ganze Petrolette genannt. Ich hatte ganz offensichtlich nie Französisch. Vielleicht heißt es auch ein bisschen anders. Petrolette klingt aber für mich so ein bisschen wie eine Adilette. Auch irgendwie ganz nett. Und damit haben sie also tatsächlich die Serienproduktion geschafft. Und jetzt natürlich die spannende Frage, was hat das Ding eigentlich gekostet? Der Prototyp hat denen ungefähr 430 Mark gekostet. Bestellen konntest du das Ding dann später für Preise zwischen 850 Mark und 1200 Mark, hattest aber eine Anzahlung zu leisten und eine Wartezeit von 3 Monaten. Hast 300 Mark angezahlt, 3 Monate gewartet und bis zu 1200 Mark in der Summe gezahlt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, 1200 Mark ist sozusagen der Maximalpreis, was schätzt du, was wäre der Kaufpreis wohl in der heutigen Zeit?
Boah, das ist, wird eine ganze Menge sein. Da liegen wir, ich sag jetzt mal, im Bereich von 18.000 Euro.
Tatsächlich gar nicht so viele. Heute entspräche das zwischen 7.000 und 10.000 Euro, also je nachdem, ob du diese 850 Mark Variante hattest oder 1200. Ja. Trotzdem eine Stange Geld für das, was du dann quasi geliefert bekommst. Also um das auch nochmal in Relation zu setzen, wie gesagt, Preis zwischen 850 und 1200 Mark, der durchschnittliche Jahresverdienst, ich habe das extra recherchiert, zwischen 1894 und 1895 lag bei 700 bis 715 Mark. Also nehmen wir mal hier an, ich glaube in Deutschland liegt der Durchschnittsgehalt irgendwas bei 35.000, 40.000 Euro oder sowas. Und dann ist eine Ducati zwar immer noch schweineteuer mit 30.000 Euro so, aber es ist sozusagen geringer als der durchschnittliche Jahresverdienst. Und da durchschnittliche Jahresverdienst 700 Euro und das günstigste Ding 700 Mark, 850 Mark. Also es ist schon krass. Das ist das 1,2 bis 1,7-fache Jahresgehalt eines Durchschnittsarbeitenden in der damaligen Zeit. Und diese 300 Mark Anzahlungen entsprachen dann quasi ungefähr 5 Monatslöhne. Also auf jeden Fall kein Schnäppchen. Und Motorradfahren war auch schon den Anfängen ein Luxus.
Ja, voll. Aber wenn, ne, wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist aber quasi dieser Kaufpreis, den du gerade beschrieben hast, ne, nicht hundertprozentig sauber und nicht so hundertprozentig inflationsbereinigt, ne? Weil im Verhältnis, ne, darum geht es ja, ne? Wäre der Kaufpreis jetzt ja quasi 2 Monatsgehälter, du hast aber 2 Jahresgehälter dafür bezahlt. Also ist theoretisch, wenn du es quasi auf Europreis heute umrechnest, scheint das nicht so ganz zu stimmen, so, ne? Aber ist auch Wurst. Ist auch völlig Wurst. Denn ich muss dazu sagen, nochmal die Serienproduktion betreffend. Du hast ja gesagt, vermutlich wurden da von denen irgendwie um die 400 Stück gefertigt. Und wenn wir auch auf den Reitwagen zu sprechen kommen und dieses Dampfmotorrad, was wir beim letzten Mal uns angeschaut haben, ne, das waren ja, also da waren es ja noch wirklich krasse Bastelbuden. Die sahen ja wirklich noch nach, okay, wir nehmen das, was wir quasi gerade bei uns zufälligerweise im Schuppen finden, stecken das zusammen und mit etwas Glück können wir uns draufsetzen, verbrennen uns den Hintern und fahren 15 km/h damit. So, ne, so sah das ja in Anführungsstrichen aus. Ja. Wenn man sich aber die Hillebrand-Wolfmüller-Variante anschaut, ne, das ist wirklich ein richtig schickes, super fein entwickeltes Premium-Produkt, ne? Also
alles Sollte man meinen, aber dann kommen wir nämlich sozusagen auch zu der weiteren Geschichte, das ist eine perfekte Überleitung. Also am 1. März 1894 startete die Serienproduktion in München, kurz darauf, wie gesagt, dieser Lizenzbau in Frankreich. Und jetzt kommt's aber, das sieht zwar schön aus, aber im Betrieb zeigten sich dann viele Kinderkrankheiten, vor allem was die Zündung anging, diese Heißrohrzündung ist einfach wild. Und diese Konzeptgrenzen, die sie hatten, mit keine Kupplung, kein Getriebe, dieses Run-and-Jump-Start, also sie schieben das Ding an Rändern drauf. Und dadurch kam es halt immer mehr zu Kundenreklamationen und immer mehr Rückgaben, was natürlich bei dem Kaufpreis, weil du musst erstmal einen Zielkunden finden, der das bereit ist dann zu zahlen, weil teuer war es auf jeden Fall, was bei dem Kaufpreis natürlich einfach echt fies ist. Und so kam es dann soweit, dass im Oktober 1895, also knapp 1,5 Jahre darauf, die Produktion in München eingestellt wurde. Am 2.11., also dann im nächsten Monat, wurde das Konkursverfahren eröffnet. Der französische Lizenzunternehmer hat es zwar noch ein bisschen probiert, aber am Ende des Jahres ging auch der ebenfalls in die Knie. 1897 ist dann auch Wolfmüller, der quasi für den Benzinmotor kam, ausgeschieden, hat dann ein eigenes Konzept mal erstellt, einen stehenden Einzylinder, Wellenantrieb mit Kupplung. Da blieb es allerdings bei einem Prototypen und einem Patentmodell. Heinrich Hildebrand, der kleinere Bruder also, der machte aber fröhlich weiter als Erfinder und Unternehmer und der war dann noch ganz schön wild unterwegs. Also der hat unter anderem in der Automotorenindustrie GmbH in Berlin gearbeitet, das ist also einfach nochmal kurz in die andere Stadt, und hat echt massenweise wirklich relevante Patente entwickelt und angemeldet. Also das waren auf jeden Fall mal krasse Unternehmer, krasse Tüftler irgendwie, die dieses erste Serienmotorrad rangebracht haben. Es war der Startschuss für viele weitere Serienideen, die dann noch kamen, aber diesen dreien können wir auf jeden Fall verdanken, dass sie versucht haben, erstmalig das Hobby-Motorradfahren für die Masse möglich zu machen, und zwar auf Motorrädern, die du in Serie kaufen kannst und die dir hoffentlich nicht den Popis wegbrennen. Aber das war auch schon wieder quasi der kleine Rückblick in die Geschichte. Wir haben noch viele weitere Themen und Ideen vor uns. Die Geschichtsbücher rund um das Motorrad sind einfach bei weitem noch nicht durchgelesen. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, gerne uns Feedback dalassen, aber auch eine Bewertung dieses Podcasts und ein Abo, und schickt es gerne an andere Leute, die diesen Podcast hören sollte. Wir haben nämlich, wie gesagt, auch noch einige andere Themen vor. Wir haben ein buntes Repertoire in diesem Podcast, und ein Abo, eine Bewertung, ein Weiterleiten kostet euch gar nichts, bedeutet uns aber die Welt. Und Michel, wenn das nicht mal ein schönes Outro aus dieser History-Folge war.
Jetzt hat er Jan, jetzt ist er schon wieder hier, ist er durch sein Thema durchmarschiert und hier direkt das Outro hinten dran geklöppert. Dabei bin ich ja noch gar nicht fertig. Also ich bin noch nicht fertig. Ne? Ich muss mich an dieser Stelle gleich mal bemerken, dass die Verzögerung mit dieser Geschichte viel passender nicht hätte sein können. Denn wenn du auf den Kalender schaust, wirst du feststellen, dass wir gerade den 5. November 2025 haben. Das heißt, vor genau 130 Jahren feierte das erste Motorradunternehmen Insolvenz. Also viel schöner, ein viel schöneres Jubiläum können wir doch hier im Podcast überhaupt gar nicht feiern. Stimmt. Also
ja, krass. Ja, Wahnsinn.
Ganz wilde Geschichte. Es hat sich auch in den letzten 130 Jahren nicht verändert. Wir hatten das Thema Energica, neue Innovationen, neue Technik. Es dauert halt einfach, bis das angenommen wird. Und da stecken natürlich auch Kinderkrankheiten drin und vielleicht auch das Problem, wie du es beschrieben hast, ne? Die Akzeptanz von, okay, ich muss die Karre halt erst anschieben und dann draufspringen, ne? Das ist ja alles irgendwie nicht so richtig gut. Genauso wie die Leute halt sagen, ja, ich muss ja quasi das Motorrad immer an die Steckdose anschließen und aufladen, bevor ich fahren kann. Das ist ja überhaupt gar nicht gut. Also da ist auf jeden Fall eine gewisse Parallelität zu entdecken. Und ich muss auch noch ganz kurz deine Französischkenntnisse, wie soll ich sagen, einordnen. Das heißt nicht Petrolette, sondern es heißt Petrolette. Das E wird nicht gesprochen. Und die spannende Geschichte an der Sache ist, dass auch dieser Name heute wieder präsenter denn je ist. Denn es gibt die Petrolettes. Das ist quasi die Frauen-Empowerment-Motorrad-Organisation, gibt es schon einige Jahre. Ich glaube, wir hatten zu denen noch keinen Kontakt. Die sind aber tatsächlich immer noch aktiv und eben eine Plattform für diejenigen, die im weiblichen Universum sich am wohlsten fühlen und eine Möglichkeit suchen, Ausfahrten zu machen ohne männliche Beteiligung. So habe ich das zumindest verstanden. Also es geht da quasi, Petrolette empowers women worldwide through sisterhood and motorsport. Das ist quasi deren Motto und Claim. Gibt es auch in Deutschland. Also falls ihr jetzt irgendwie zuhört und sagt, naja, das Gesalbe von Jan und Michel finde ich ja ganz nett, aber ich möchte auch mal nur mit Frauen irgendwie am Start sein und eine Ausfahrt machen, schaut euch das gerne mal an. Gibt es
petrolette.com. Dann seid ihr aber im besten Fall selbst eine Frau. Also ich glaube, das Universum, in dem, also ich glaube, wir zwei sollten da jetzt nicht kommen und sagen, wir fühlen uns im Universum der Frauen richtig wohl. Wir möchten
mit euch eine Ausfahrt machen. Ich glaube aber auch, queere Persönlichkeiten sind dort auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem, wie das geartet ist, sage ich jetzt mal, gut aufgehoben, denn dieses Empowers Women ist mit einem X geschrieben anstatt eines E. Also gehe ich mal davon aus, dass es vermutlich inklusiver ist, als man das jetzt im ersten Blick sieht. Also, ein kurzer Verweis auf jeden Fall darauf. Habt ihr die Möglichkeit, euch das mal anzuschauen. Seid es ganz cool gemacht. Und das wollte ich eigentlich noch anfügen. So, und jetzt
können wir den Sack zumachen. Auch bei uns groß geschrieben, Stammtisch für alle offen, die Respekt vor den Nebenmann, Nebenfrau, neben alles, neben etwas haben. Das war doch ein schöner Ausklang dieser wahnsinnig abwechslungsreichen Folge, wie ich fand. Also ich glaube, so viele Themenschwenke hatten wir noch nie und trotzdem eine gewisse Struktur drin. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten, Michel. Das war mir ein Fest. Ich drücke die Daumen, dass du jetzt irgendwie sicher nach Hause kommst. Schreib mir mal eine SMS, wenn es mit dem Uber geklappt hat. Ansonsten in der letzten Folge hast du dir gezeigt, dass du auch mal eine Nacht im Büro ohne Probleme hinter die Bühne kriegst, dass du da einen Heizkörper gefunden hast, mit dem du kuscheln kannst. Wer das verpasst hat, sollte unbedingt nochmal die letzte Folge einschalten. Viele weitere Themen stehen an, also weiter einschalten, Abo dalassen. Danke für alles, lasst euch gut gehen. Bis bald.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Aufnahme läuft.
Hast du eigentlich ein Bierchen?
Ich hab ein Bierchen.